HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HR Data Dudes. Diesmal live von der Zukunft Personal oder auch ZPE mittlerweile genannt. Das zweite Mal, dass wir live sind, aber das erste Mal, dass ich da komplett alleine mit bin, denn es ist die zweite Folge in Folge, in der ich ohne Christoph Fellinger bin. Ihr alle wisst warum, aber es wird gleichzeitig auch die letzte Folge sein, die ich hier alleine verbringe. Die nächsten Folgen werden mit unserer wunderbaren neuen Besetzung stattfinden. Deswegen könnt ihr euch schon auf einiges Neues freuen. Welches Thema sollten wir nehmen? Ich frage ja regelmäßig auch unsere HörerInnen, welche Themen gut sind. Und wir haben uns heute für eins entschieden, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Basics. Und da wir der HR Data Dude Podcast sind, natürlich die Data Basics. Deswegen lasst uns starten. Ich werde euch heute mitgeben etwas, wo wir uns in den letzten Folgen immer oder letzten Episoden immer ein bisschen davor gedrückt haben, will ich nicht sagen, aber immer etwas zurückgehalten haben, nämlich die Frage, welche Kennzahlen, welche Daten sollte man eigentlich im HR-Bereich erheben? Dann käme die normale Antwort immer: Na gut, was wollt ihr eigentlich damit machen? Aber heute ein bisschen absolute Basics. Was sollte man so in seinem Repertoire eigentlich auch haben? Worauf sollte man sich technisch mehr vorbereitet haben, damit ihr in der Lage seid, vernünftige Entscheidungen zu treffen oder auch ein kleines Warnsystem aufzubauen, wenn mal Dinge nicht funktionieren? In den vergangenen Episoden habt ihr vielleicht mitbekommen, wir unterteilen das ganz gerne mal in drei Dimensionen. Einmal das Thema Zeit, einmal Kosten und Qualität. Und da möchte ich euch heute auch meine Empfehlung mitgeben. Was sind so die Basics? Nicht um die fancy Sachen, die total cool sind, die man auch machen könnte, sondern wenn ich pro Dimension ein oder zwei Tipps geben würde, welche wären das? Oder wenn ich jetzt eine neue Stelle anfangen würde im Recruiting, worauf würde ich achten? Also, wir fangen mit dem wunderbaren Thema Zeit an. So, da gäbe es natürlich immer die Diskussion der Time to Hire, aber ihr wisst, ich bin kein großer Fan von der Time to Hire, deswegen habe ich die erstmal rausgenommen. Wir fangen mit der ersten Kennzahl an, die wir auch in der gemeinsamen Folge mit Marcel Rütten schon mal besprochen haben und ein, zwei Mal querreferenziert haben, die sogenannte Filled on Time. Ihr wisst noch, welche das hoffentlich ist, ansonsten nochmal die Kurzzusammenfassung. Bei der Filled on Time definiere ich im Vorfeld der Besetzung einer Stelle eine Sollzeit, in der diese Stelle besetzt werden soll und versuche im Nachgang, die dagegen zu matchen. Also, wenn ich beispielsweise sage, mein Filialverkäuferin soll in 30 Tagen besetzt werden, kann ich also nachher messen, hat es mehr als 30 Tage gedauert oder weniger. Dementsprechend entweder eine 1 oder eine 0. Das mache ich über alle Stellen mit unterschiedlichen Werten und habe dann eine Filled-on-Time-Rate, die entweder positiv sein kann oder eben nicht positiv sein kann. Warum gerade die? Weil wir damit stärker in eine beratende Funktion reinkommen. Mit der Filled-on-Time muss ich mir nämlich am Anfang direkt Gedanken machen, wie lang dauert es überhaupt, so eine Stelle zu besetzen? Dazu muss ich ein bisschen rechnen, kann ich mir interne Prozesse anschauen und so weiter und so fort. Und das bringt mich nämlich direkt zur zweiten Empfehlung, die ich habe beim Thema Zeit, nämlich die Durchlaufzeiten sich einmal anzuschauen. Das heißt, zweite Basic-Empfehlung neben der Filled-on-Time wäre die Durchlaufzeiten. Durchlaufzeiten heißt, wie lange dauern eigentlich einzelne Prozessschritte im Recruiting von der Ausschreibung der Stellenanzeige bis zur Einstellung? Wenn ich das im Detail verstehe, was normalerweise jedes halbwegs vernünftige Bewerbermanagement-Tool auch zeigen könnte oder zumindest im Hintergrund berechnen kann, dann weiß ich, okay, wie lange dauern dann Prozesse im Schnitt? Und was sind die Pain Points in diesen Prozessen? Wo ist das Problem? Warum dauert ein Prozess in Summe vielleicht 60 Tage? Wie viel Prozent liegt da bei Recruiting? Wie viel Prozent liegt da vielleicht auch am Fachbereich, an der Terminkoordination und so weiter und so fort? Das heißt, im Gegensatz zu einer Time to Hire, die nur ein absolut schwammiger Begriff ist, haben wir hier direkt die Möglichkeit, Handlungsfelder zu identifizieren. Weil wir sehen, okay, Mensch, hier ist besonders viel Zeit, die verbraucht wird, beispielsweise für die Terminkoordinierung und so weiter und so fort. Wenn wir das alles wissen, dann wissen wir viel besser, woran wir arbeiten können. Und ihr wisst, mein Credo ist immer, wenn ihr mit Daten arbeitet, versucht konkrete Handlungsempfehlungen rauszukriegen. Im Gegensatz zu einer reinen Time-to-Hire können wir durch die einzelnen Durchlaufzeiten viel, viel besser agieren. Das heißt, zweite Empfehlung, in dem Moment wären die Durchlaufzeiten. Ich könnte natürlich noch viel mehr zum Thema Zeit diskutieren. Aber das wären meine ersten beiden Basics. Also wenn ihr sagt, ihr wollt euer Recruiting neu aufstellen, schaut euch insbesondere die beiden Zeilen zusammen an, die auch ganz gut zusammenpassen. Das ist mir auch wichtig, dass wir Dinge haben, die irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Und die Filled on Time kann sehr, sehr gut aufbauen auf eure Durchlaufzeiten, die ihr dann pro Stelle oder pro Stellenbereich definiert. So, zweites Thema, neben Zeit habe ich direkt gesagt, Kosten. Und ja, jetzt kommt auch wieder, ja, was ist denn die Cost per Hire? Cost per Hire ist wichtig und man kann sie nehmen. Man kann sie nehmen, wenn man Dinge miteinander vergleichen möchte. Wenn ich beispielsweise sagen möchte, wie effizient sind wir und so weiter und so fort. Auch dazu haben wir eine komplette Folge. Schaut sie oder hört sie euch gerne an. Ich möchte jetzt aber hier was anderes empfehlen, die ich viel wichtiger für die operative Steuerung finde, nämlich die Cost per Qualified Application. Was heißt das genau? Ich möchte messen, wie viele qualifizierte Bewerbungen bekomme ich über beispielsweise unterschiedliche Kanäle? Weil das ist ja für mich wichtig zu wissen, wie viele bekomme ich und dann die Kosten dahinter zu setzen. Wenn ich weiß, über Kanal A bekomme ich 10 qualifizierte Bewerbungen, zahle 1000 Euro, also ist die Cost per Qualified Application 100 Euro. Der nächste Kanal hat vielleicht eine Cost per Qualified Application von 200 Euro. Dann müssen wir halt direkt miteinander vergleichen. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Lohnt sich das nicht? Ähnlich wie bei dem Zeitmodell immer auf Jobfamilie gehen. Das heißt, es macht natürlich wenig Sinn, wenn ich jetzt die Kosten für eine qualifizierte Bewerbung als im Bereich Praktikum vergleiche mit einer Teamlead-Position. Natürlich sind die Preise da unterschiedlich. Deswegen total wichtig, das auch miteinander zu machen oder miteinander zu vergleichen. Also das Thema Kosten solltet ihr immer im Blick halten. Und genau diese Kennzahl halte ich für eine ganz gute Mischung. Warum? Auf der einen Seite sind wir im Funnel weit genug, um erste Qualitätsaussagen zu machen zu können. Wir können also die Kosten nicht nur pro Bewerbung oder pro Klick oder sonst irgendwas, sondern pro qualifizierter Bewerbung. Auf der anderen Seite sind wir noch nicht so weit im Prozess drin, dass wir das Problem haben zu sagen, ja, wir haben jetzt eine einzige Einstellung. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zufällige Ereignisse gibt, die diese Kennzahl beeinflussen, viel größer. Das heißt, wir haben einen ganz guten Mittelweg, der vor allen Dingen bei der Vergleichbarkeit von Kanälen extrem hilfreich ist. Und das ist ja eins der häufigsten Probleme. Wenn ich vorher einmal die internen Prozesse mir angeschaut habe, dann habe ich die relativ lean. Wenn ich hiermit noch die externen Maßnahmen ein bisschen vergleichbar mache, habe ich da auch schon einen relativ guten Grip dran. Und alles, was dann später ist, hängt eben auch von meiner eigenen Qualität der Prozesse ab. Deswegen ganz wichtig, diese beiden Kennzahlen passen sehr, sehr gut auch wiederum zusammen. Deswegen nutzt das und versucht euch darauf zu fokussieren. Jetzt könnte natürlich die Frage kommen, ne, was heißt ein Qualified Application? Wie will ich denn Qualität messbar machen und so weiter und so fort? Bringt uns nämlich zum letzten Thema, dem Thema Qualität. So, also wenn wir über Qualität reden, müssen wir Qualität immer vorher definieren. Ich bin großer Fan davon zu sagen, okay, lass es einfach machen. Keep it as simple as possible. Und dazu gehört eben auch eine einfache, leicht berechenbare und leicht auch digital implementierbare Definition von Qualität. Zwei Möglichkeiten, je nachdem, was euer Bewerbermanagementsystem an Möglichkeiten ergibt. Möglichkeit 1, ihr habt ein Rating-System. Das heißt, alle KandidatInnen, die bei euch reinkommen, werden von euch mit ABC, das wäre der klassische, eine ABC-Analyse analysiert. Und alle, die A oder A und B sind, werden erstmal als qualifizierte Bewerber definiert. Kann man machen. Muss man nicht, kann man machen. Wenn es das Tool hergibt, ist das sehr, sehr sinnvoll. Wenn ihr das nicht habt und sagt, ja, jetzt wollen wir das Bewerbermanagementsystem aber auch nicht manuell nochmal anfassen, weil das kostet Geld, Implementierungsaufwand, Third-Party-Provider da und so weiter und so fort, Schnittstelle, keine Ahnung. Ne? Dann gibt es die zweite Möglichkeit, messt alle KandidatInnen, die ihr weiterleitet zum Fachbereich. Immer unter der Voraussetzung, es gibt ein First Screening durch HR oder durch Recruiting oder wie auch immer ihr euren Bereich nennt. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr immer sagen, alle, die weitergeleitet worden sind, sind so gut, dass sie einer Mindestmaß an Qualität entsprechen. Wenn das nicht überall einheitlich ist und ihr nicht überall die Erst-Screening-Situation macht, dann könntet ihr natürlich die Krücke machen und eine Cost per Interview beispielsweise berechnen. Also alle Kandidaten, die irgendwie zum Interview eingeladen werden. Dann ist aber auch schon wieder das Problem, ne? Sind eure Prozesse zu langsam, weil ihr intern zu lange braucht und die Leute nicht zum Interview kommen, dann ist schon direkt das Problem, das hat ja nichts mehr mit der Jobbörse oder mit dem Kanal zu tun, sondern da werden eure Prozesse plötzlich eingerechnet. Deswegen lasst bitte, wenn es irgendwie geht, das raus und versucht euch auf diese Erstanalyse der Qualität mitzubeziehen. Es ist für euch ein großer Mehrwert, denn da könnt ihr direkt Rückschlüsse darauf ziehen, wo euer Geld gut angelegt ist. Dann habt ihr die Gesamtkosten eines Kanals, einer Jobbörse oder etwas Ähnlichem, könnt das runterbrechen durch die Anzahl der qualifizierten Bewerbungen, die ihr bekommen habt und habt dann einen Wert, den ihr vergleichen könnt. Der ist viel aussagekräftiger als nur die reine Anzahl der Bewerbungen, weil das nur quantitativ ist, nicht qualitativ oder Qualität dahinter steht. Und es ist deutlich aussagekräftiger als nur die Cost per Hire sich anzuschauen, weil da gibt es so viele weitere Faktoren, die da mit reinspielen, die nichts mit der Qualität des Kanals zu tun haben. Und wichtig ist ja, wenn ihr etwas messen wollt, solltet ihr möglichst nur das messen. Deswegen hier die Empfehlung des Cost per Qualified Application. Bringt es aber direkt zum Thema Qualität. Deswegen auf der einen Seite das Thema Candidate Quality, was ja so ein bisschen implizit schon mit drin war, das müsstet ihr eigentlich messen, um dann die Cost per Qualified Application messen zu können. Das heißt, da müsstet ihr genauso vorgehen. Der Aufwand ist relativ gering, aber sofort könnt ihr auch ein bisschen allgemeiner sagen, wie ist denn die Kandidatenqualitätsdichte, nenne ich es mal. Also was heißt das? Ich habe 100 Bewerbungen über einen Kanal bekommen und habe davon 80, die passen. Dann wäre die Qualitätsdichte bei 80%. Und das sagt auch etwas aus, wie effizient ihr seid und im Zweifelsfall, ob es zu eurer Strategie passt. Strategie heißt in dem Moment, ihr könnt eine Strategie haben, die sehr, sehr eng im Funnel ist. Das heißt, euer Ziel ist es, möglichst nur passende KandidatInnen zu bekommen. Dann wäre ein Score von alles, was über 50% ist, sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr aber ganz bewusst sagt, ihr wollt eigentlich sehr breit im Funnel sein. Das heißt, wir wollen viele Leute ansprechen, auch mit dem Risiko, dass da vielleicht mehr KandidatInnen dabei sind, die nicht gut sind. Dafür aber vielleicht auch mehr in Summe bei nominalen Zahlen, die gut sind. Dann habt ihr einen breiten Funnel, dann müsst ihr ein ganz anderer Wert rauskommen. Dann sind vielleicht auch 10% ein gutes Ziel. Da guckt einfach so ein bisschen aus der Vergangenheit, wie haben eure Zahlen da performt oder welche Zahlen hattet ihr da und überlegt, welchen strategischen Part ihr eigentlich gewählt habt. Wichtig ist nur, überlegt es euch vorher. Überlegt es euch vorher, was ihr machen wollt, dann könnt ihr damit nur vernünftig auch reagieren und könnt euch in eine Planungssituation reingehen und Ziele festlegen. Weil ansonsten habt ihr einen Mischmasch und hier mal das, da mal das und am Ende kommt irgendeine Mixkalkulation raus, die niemandem weiterhilft. Deswegen da die Empfehlung. Und jetzt würde ich noch eine weitere Kennzahl reinnehmen, die aus meiner Sicht im Bereich Qualität auch extrem wichtig ist, nämlich das Thema der Candidate Satisfaction. Also wie zufrieden sind KandidatInnen mit eurem Gesamtprozess? Das kann man beispielsweise über einen sogenannten Net Promoter Score nachmessen. Da gibt es auch eine ganze Folge, deswegen gehe ich jetzt gar nicht mehr so ins Detail rein, was die reine mathematische Berechnung angeht. Aber wenn ich es einfach machen würde, hier mein Vorgehen, ich würde eine Befragung retrospektiv machen. Das heißt, am Ende jedes Prozessschrittes bekommen alle KandidatInnen eine kurze Mail oder integriert in die letzte Mail, die sie bekommen, wo drin steht, wir wollen stetig besser werden, deswegen würden wir dich gerne zu unserem Prozess befragen oder zur Zufriedenheit mit unserem Prozess befragen. Und da dann eine klassische sogenannte Net Promoter Score-Bewertung abfragen. In den Shownotes stehen auch wieder die ganzen Verlinkungen auf die jeweiligen Folgen drin, wo wir das Ganze nochmal im Detail besprochen haben. Aber das wäre aus meiner Sicht eine extrem gute Ergänzung, weil wir dann nämlich auch eine sehr ganzheitliche Betrachtung auf die Qualität der internen Prozesse haben. Wir haben vorher eine Betrachtung von innen auf die Prozesse, beispielsweise wie lang dauern Prozesse und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch eine externe Betrachtung auf die Qualität der Prozesse und die Zufriedenheit dieser Prozesse. Wenn man beides weiß, weiß man, worauf man sich fokussieren kann. Weil vielleicht kommt bei einer internen Betrachtung raus, boah, wir brauchen ganz schön lang für unsere Prozesse. Wenn das den KandidatInnen aber gar nicht wichtig ist, dann werdet ihr den Teufel tun und daran rumwerken. Investiert eure kostbare Zeit nur darin, was auch extern überhaupt wichtig ist. Und nicht nur, was ihr glaubt, was extern wichtig ist. Ein riesiger Unterschied. Deswegen versucht auch diese Dimension mit reinzugehen. Wenn ihr diese ganzen Sachen, die ich euch bisher gesagt habe, beherzigt. Also die Filled-on-Time, die Durchlaufzeiten, die Cost-per-Qualified-Application, die Candidate-Quality und die Candidate Experience oder Candidate Satisfaction, dann habt ihr ein mega gutes Dashboard. Das heißt, ihr seid in dem Moment schon richtig, richtig weit. Ehrlich gesagt, weiter als viele andere Unternehmen. Und jeder dieser Tipps, den ich euch gegeben habe, ist relativ einfach umsetzbar. Nutzt es und ihr werdet in der Lage sein, wirklich die wesentlichsten Dimensionen abzudecken. Ihr wisst, woher kommen im Zweifelsfall gute Bewerbungen? Wie teuer sind diese Bewerbungen? Also wo könnt ihr eure Mittel gut investieren? Wie zufrieden sind die Leute, also die BewerberInnen, mit eurem Prozess? Wo sind sie vielleicht zufriedener? Wo sind sie unzufriedener? Und wenn sie mit einzelnen Dimensionen wieder dauerunzufrieden sind, könnt ihr direkt anfangen, einzelne Dinge zu optimieren, weil ihr seht, wo sind denn die größten Herausforderungen? Was sind die Dinge, die eure Prozesse zu langsam machen? Weil genau das ist ja wichtig. Ihr müsst die Ursachen verstehen. Dieses Setup an Kennzahlen kann euch helfen, besser im Recruiting zu werden. Und das sind alles nur Basics. Deswegen nutzt diese Kennzahlen, implementiert sie peu à peu und dann werdet ihr, glaube ich, schon sehr, sehr viel verändern können und euer Recruiting auf ein neues Level bringen, nämlich das Data-Driven Level. Und das ist mir extrem wichtig. Eine Empfehlung der Woche haben wir natürlich auch noch, oder habe ich natürlich auch noch für euch. Und da wir beim Thema Basics sind, ist es für mich zwangsläufig so, dass wir natürlich auch einen Podcast empfehlen, der sich nur um Basics im Recruiting kümmert, nämlich der, wie der Name jetzt schon vermuten lässt, Recruiting Basics Podcast von Arthur Reich und Stefan Berndt, bei denen ich auch vor kurzem zu Gast war und bei denen ich auch über das Thema Daten sprechen konnte. Und eine der schönen Erkenntnisse war, seit 10 Jahren predige ich ungefähr die gleichen Dinge, nämlich macht Basics, arbeitet mit Daten und ihr werdet in der Lage sein, euer Recruiting besser zu gestalten als das, wie es in der Vergangenheit war. Und da hat sich nicht viel dran geändert und da wird sich auch nicht viel dran ändern, es sei denn, wir sind irgendwann so weit, dass diese Basics überall verstanden sind. Deswegen schaut euch oder hört euch diesen Podcast an. Viele tolle Folgen, wo es auch um Eignungsdiagnostik und ganz, ganz viele tolle Themen geht, die wirklich so zum Standardrepertoire im Recruiting oder Bereich Talent Acquisition gehören sollen. Deswegen dickes Shoutout an die beiden Kollegen. Die machen das sehr, sehr gut und haben sich vor allen Dingen da auch ein wichtiges Thema angenommen, was in der aktuellen Halbzeit, wenn es um AI, Automation, Influencer-Marketing, bla 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 geht, gerne vernachlässigt wird und aus meiner Sicht auch sich sehr, sehr gut mit dem Thema Data oder Daten verheiraten lässt, um es mal so zu sagen. So, wir sind am Ende des eigentlichen Podcasts auch schon angekommen. Aber ein bisschen spoilern möchte ich auch noch, denn in den nächsten Folgen wird sich ein bisschen was ändern. In den nächsten Folgen werden wir peu à peu in jeder Folge neue MitgliederInnen dieses Podcasts vorstellen. Das heißt, das Team der HR Data Dudes wird wachsen. Und ihr könnt gerne schon mal die ersten Tipps abgeben, wer für aus eurer Sicht vielleicht besonders gut in den Podcast reinpassen würde, wen ihr euch auch noch wünschen würdet. Es wird mega spannend. Ich bringe neue Kompetenz mit rein, neue Sichtweisen und es wird dann auch wieder eine bessere Taktung geben, sodass ihr alle regelmäßig in den Genuss von neuen HR Data Dudes Folgen kommen wird. Deswegen, ich kann nur sagen, es wird wunderbar. Ich freue mich drauf und sage bis dann und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ciao.
HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger.